Ich möchte alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn und besonders diejenigen, die eventuell heute zum ersten Mal hier sind, möge es nicht das letzte Mal sein. Die Dame, die hier vorne sitzt, hörte ich ein Zeugnis geben am Tisch hier im Volkshaus im Restaurant. Und jetzt ist sie hier, Gott hat sie geführt. Wir sind in der Tat davon überzeugt, dass die Kinder Gottes noch zerstreut sind in allen Völkern, Sprachen und Nationen, in allen Denominationen, Kirchen und Gemeinschaften. Wir sind aber auch davon überzeugt, was Jesus sagte: Meine Schafe hören meine Stimme. Es kommt der Tag, an dem der Ruf an alle ergeht, die Gott dazu bestimmt hat, selig zu werden. Und dann allerdings müssen sie aus allen Völkern und Sprachen herauskommen und zum Volke Gottes werden. Dann sind wir nicht mehr nur irdische Bürger eines Landes, dann sind wir Bürger Gottes und Hausgenossen mit allen Heiligen. Die Heilige Schrift sagt es ja, unser Bürgerrecht ist nicht hier, es ist droben. Und schon Abraham sagte, dass er die zukünftige Stadt suche, mit den festen Grundmauern, die Stadt, die Gott erbaut hat. Und so möge Gott auch heute sein Wort dazu nutzen, uns anzusprechen, mit uns zu reden und uns gleichzeitig das Verständnis für die Schrift zu öffnen. Wie wichtig das ist, können nur diejenigen bezeugen, denen durch göttliche Offenbarung das Verständnis für die Schrift geöffnet worden ist. Menschen, die wirklich durch den Geist Gottes in alle Wahrheit hineingeführt werden. Uns, die wir von dem erfahren haben, was Gott in dieser Generation getan hat, freut es umso mehr zu wissen, dass nicht nur große Evangelisten mit großen Programmen und oft auch mit großen Wundern und Zeichen begleitet, denn so ist es ja gewesen am Anfang. Man braucht nicht Prophet zu sein. Man kann wie Philippus der einfachste Dorf- oder Wüsten-Evangelist sein. Und wenn man das Wort verkündigt, und Menschen es hören und glauben und sich im Glauben und Gebet an Gott wenden, dann ist er es schuldig, an ihnen sein Wort zu bestätigen. Amen. Ungeachtet, welch ein Evangelist oder welch ein Bruder das Wort oder das Evangelium verkündigt, wenn Menschen das Wort hören und gläubig werden und sich an Gott wenden, dann ist er treu und gerecht. Er hört sie, rettet und heilt. Das alles sind nicht Bestätigungen eines Evangelisten. Das sind Bestätigungen Gottes und des Wortes, dass er seinerseits seine Treue hält. Und jeder, der zu ihm kommt, wird nicht hinausgestoßen, sondern auf- und angenommen. Andererseits, wie eben schon ein wenig angedeutet, freuen wir uns tatsächlich umso mehr, dass es einen Mann von Gott gesandt gegeben hat, der dazu benutzt wurde, in dieser letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi die verbindliche göttliche Botschaft mit allen Verheißungen ja das gesamte Programm Gottes, den Heilsratschluss frei und klar zu verkündigen, wohl all denen, die da offene Herzen haben und das, was Gott getan hat, mit dem nötigen Respekt auf- und annehmen. Es gehört einfach dazu, dass Menschen das, was Gott tut, respektieren und es glauben, um dann weiter gesegnet werden zu können. Ich musste so über die Männer Gottes nachdenken, die ja Verbindung mit Gott hatten, die seine Stimme hörten. Einige sahen die Gestalt des Herrn, zum Beispiel rang Jakob mit Gott. Und es war eine Gestalt, die er umfassen konnte. Und der Herr hat ihm einen Hieb auf die Hüfte gegeben. Und die Morgenröte brach an. Und dieser Mann Gottes sah den Himmel offen. Es gab wirklich Männer auf Erden. Menschen wie du und ich, denen Gott sich offenbart hat. Denkt an Mose. Zu ihm sprach der Herr von Angesicht zu Angesicht. 2. Mose 33. Er durfte sogar die Gestalt des Herrn schauen. Dann die Wolken- und Feuersäule als sichtbare Gegenwart des Allerhöchsten, der ja im Licht wohnt und ein verzehrend Feuer ist. Denkt an Josua, als der Herr, als der Heeresoberste, der für Israel streiten würde, erschien, fragt ihn Josua: Bist du auf unserer Seite oder auf der anderen Seite? Und er sprach: Ich bin der Heeresoberste des Heeres des Herrn. Es gab viele Offenbarungen des Herrn. Denk an Manoah, als seine Frau ihm sagte, dass sie übernatürlichen Besuch bekommen hatte, hat sie ihn natürlich sehr bewegt. Und das nächste Mal durfte er dabei sein. Er brachte dem Herrn, der zu ihm geredet hatte, ein Opfer dar und schaute zu, wie er in den Flammen, die das Opfer auf- und angenommen hatten, gen Himmel fuhr. Doch der Herr lebt. Er offenbart sich. Er redet. Er wirkt. Und es gibt Menschen auf Erden, die das noch heute bezeugen können. Gott ist nicht nur ein Gott der Geschichte. Er ist ein Gott der Heilsgeschichte. Ein Gott, der in der Vergangenheit war, der gegenwärtig ist und in Ewigkeit sein wird. Wir müssen mehr mit dem übernatürlichen Wirken Gottes rechnen und innerlich die Einstellung haben und glauben, nicht bitten, offenbare dich mir so oder so. Gott weiß es schon, wie er es tun soll. Aber doch die Gemeinschaft und die Verbindung mit ihm suchen und finden. Heute werden wir, wie fast jedes Mal, die verschiedenen Bereiche ganz kurz streifen. Es geht ja immer wieder darum, dass wir die Zeit, in der wir leben, beleuchten, dass wir Rettung und Heilung verkündigen, dass wir die Wiederkunft Jesu Christi, die nahe bevorsteht, auch nicht auslassen und dass wir die religiösen, die politischen, ja die weltlichen Ereignisse ebenso beleuchten, damit alle schon merken, dass wir mit Riesenschritten dem Ende zugehen. Und wie wir oft gesagt haben, wir leben nicht nur in der letzten Zeit, wir leben am Ende der Endzeit. Und wer aufwachen möchte, der wache schnell auf. Und wer zubereitet werden möchte, lasse es bald an sich tun. Ich denke da an den Satz, den Gorbatschow Herrn Honecker in Ost-Berlin in das Gästebuch eingeschrieben hat bei seinem letzten Besuch. Wer zu spät kommt, dem bestraft die Geschichte. Er wusste gar nicht, dass er fast einen prophetischen Ausspruch gemacht hat. Wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte. Ein paar Wochen danach hat der Mann merken müssen, dass er überhaupt nicht gekommen ist und dass alles zu spät war. Und siehe da, er ward nicht mehr, sondern wurde abgesetzt. Ihr Lieben, auch auf den geistlichen Bereich übertragen, ist es sehr wichtig, dass wir nicht zu spät kommen. Das Wort zu spät als eine Zusammensetzung von Gedanken ist nicht so schlimm. Aber wer einen internationalen Flug verpasst, weil er zu spät gekommen ist, man merkt im persönlichen Leben immer wieder, was es mit sich bringen kann, wenn man zu spät kommt. Übertragen auf den geistlichen Bereich haben wir Matthäus 25 vor Augen. Die einen waren bereit und gingen ein mit dem Herrn zum Hochzeitsmahl und die anderen kamen zu spät. Die Tür ward verschlossen und alles Klopfen hat nicht mehr genützt. Möge Gott uns, wie wir ebenfalls oft genug gesagt haben, den Anschluss an sein Wirken zu jedem Zeitpunkt schenken, dass wir innerlich mitgehen können und die geistliche Entwicklung, die der Gemeinde ja auch vorgeschrieben ist, für die letzten Tage, die Herausrufung, die Zubereitung bis hin zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist, dass wir wirklich Schritt für Schritt dem Herrn folgen und in dieser geistlichen Entwicklung nicht zu spät kommen, nicht zurückbleiben, nicht im Unglauben irgendwo beiseite stehen, sondern Gott glauben, ihm vertrauen, ihm folgen. Auch das lohnt sich gesagt zu werden. Nur da, wo Gott einen Anfang machen konnte, wird er fortsetzen und vollenden können. Da, wo Gott im Leben eines Menschen noch keinen Anfang machen konnte, da wird auch keine Vollendung sein können. Es steht geschrieben, er, der das gute Werk in euch begonnen hat, er wird es auch vollenden auf den Tag seiner Zukunft. Aber der Anfang muss gemacht werden. Ohne Anfang kein Fortschritt, ohne Fortschritt keine Vollendung. Wir müssen, was die Verkündigung betrifft, innerlich mit allem mitgehen. Ob es den prophetischen Teil betrifft, den lehrmäßigen Teil, den evangelistischen Teil, wir müssen das Wort Gottes in der Gesamtheit aufnehmen und von Herzen glauben, um so in den Einklang und Gleichschritt mit Gott gebracht werden zu können. Ihr wisst ja, dass wir in einer sehr bewegten Zeit leben und dass ja vieles drängt, besonders die politische Vereinigung, die religiöse Vereinigung, die wirtschaftliche Vereinigung. Man braucht nicht in Einzelheiten einzugehen. Wir sind ja über den neuesten Stand der Entwicklung in all diesen Bereichen unterrichtet worden. Und immer wieder kommt uns die Hauptfrage, wo befindet sich die Gemeinde geistlich in der Entwicklung? Alles andere können wir sehen, auch selbst mit dem Volke Israel. Da sei mir diese kurze Bemerkung erlaubt. Wir wissen ja, dass besonders nach dem Zweiten Weltkrieg die Heimreise der Juden aus aller Welt massenhaft eingesetzt hat. Und über 3 Millionen haben ja aus über 100 Ländern ihre Heimreise angetreten und sind in das Land der Verheißung zurückgekehrt. Aber es gibt noch einige Träumer, noch einige, die nicht begriffen haben, wie viel die Weltenuhr geschlagen hat. Und deshalb haben wir jetzt in Kürze wieder von Ausschreitungen gehört. Wir mögen uns darüber erregen. Aber es geschieht nur, weil Gott es zulässt. Und es geschieht nur, weil noch Juden unter den Völkern sind, die in das Land der Verheißung, nämlich nach Israel, gehören. Und mich hat nicht erschreckt, was vor kurzem in Berlin und in der Bundesrepublik geschah, oder jetzt neuerdings auch in Frankreich auf den jüdischen Friedhöfen. Das erfüllt uns ja mit Entsetzen und wir schütteln den Kopf. Aber jetzt die Frage, wozu lässt Gott all diese Dinge geschehen? Nur zu einem Zweck, dass die Letzten ganz schnell ihre Koffer packen und sich in das Land zurückbegeben, das Gott ihnen verheißen hat. Denn ihr wisst ganz genau, die beiden Propheten, die werden nicht nach Moskau reisen, auch nicht nach Zürich kommen oder nach New York fliegen. Die beiden Propheten werden gemäß Offenbarung Kapitel 11 in Jerusalem 3,5 Jahre ihren Dienst versehen. Und alle, die von Gott dazu bestimmt sind, Anteil an der Verkündigung und dann schlussendlich an der Versiegelung zu haben, müssen da sein, wo das Wort Gottes zu dem Zeitpunkt verkündigt werden wird. Und was mich sehr, sehr betroffen hat, das ist die neue Entwicklung in der Sowjetunion, die hat mich mit mehr als Entsetzen bedacht. Als die 1000-Jahr-Feier stattfand, ist ja kurz hinter uns, hat man Slogan, Transparente getragen, und zwar mehrere. Tod den Juden, uns das Leben. Verschiedene Transparente. Ich habe den Zeitungsausschnitt bei mir im Büro, ich habe ihn gelesen und mein ganzer Leib begann zu zittern. Ganz offen in Verbindung mit der russisch-orthodoxen Kirche wird dort marschiert, werden die Juden offen angefeindet mit Parolen, ähnlich wie im Dritten Reich. Also gibt es auch noch in der Sowjetunion solche, die schnell, ganz schnell ihre Koffer packen müssen, um dahin zu gehen, wohin sie gehören. Gott lässt das alles zu. Schütteln wir nicht den Kopf darüber, sondern sagen wir, Herr, du weißt, warum es geschieht, weshalb es sein muss. In jedem Fall ist ja mit allem, was so geschieht, ja auch Sinn und Zweck verbunden, speziell mit dem Volke Gottes, mit den Kindern Israel. Und auch das darf einmal laut und deutlich ausgesprochen werden. Wer die Juden nicht liebt, kann Gott nicht lieben. Es war die freie, souveräne Entscheidung Gottes, als er Abraham, Isaak und Jakob erwählte und segnete, als er sagte, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Als Gott sagte, so unzählbar wie die Sterne des Himmels und der Sand am Meer wird deine Nachkommenschaft sein. Und um uns auch da die Erwählung vor Augen zu führen, lesen wir im Alten und im Neuen Testament, dass Gott diesem erwählten Volke Israel das Land gegeben hat, das Land der Verheißung. Und wer weiß es, wie viele Völker in dem Lande ausgerottet wurden, um dem Volke Israel das Land zu geben. Genau 7. Und sie sind alle namentlich aufgezählt worden. Darin liegt eigentlich keine Ungerechtigkeit. Es zeigt uns nur, dass Menschen, die das, was Gott tut, nicht erleben und nicht aufnehmen, haben keinen bleibenden Wert. Was haben uns die Sänger gesungen? Nur wer aus Gott geboren. Der Mensch, wenn er keinen göttlichen Zweck und Inhalt in sein Leben gelegt bekommt, wer ist er dann? Und was ist er? Er hat wenige Tage und Jahre, und was kommt danach? Am Endgericht kommt die Verdammnis, und was dann? Dann wird sogar die Hölle und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Und dann kann man alle Ungläubigen wirklich fragen, ob das Leben sich gelohnt hat. Das Leben hat sich nur dann gelohnt, wenn Gott einen ewigen Zweck hineinlegen konnte. Sonst gleichen die Menschen dem Vieh auf der Weide, mit dem Unterschied, dass sie etwas vernünftiger sein sollten. Ob sie es immer sind, weiß man auch nicht. Es ist also schon wichtig, dass wir auch darin sehen, was Auserwählung und göttliche Bestimmung bedeutet. Oder Kupfer sitzt hier, oder Russ sitzt hier. Wir haben als ein kleines Team eine Rundfahrt gemacht, wie ihr wisst, Heilbronn, Nürnberg, Salzburg. Es waren Tage, die wir nicht vergessen werden. Ich habe viele, die ich seit gut 10 Jahren nicht mehr gesehen hatte, wiedergesehen. Ich habe seit Jahren so viel Händedruck, so viele Umarmung von jungen und älteren Brüdern noch nicht oder nicht wieder erlebt, wie in den letzten Tagen. Ich war sehr froh, dass Gott Menschen zurückgebracht hat, die irgendwie abgewichen und eigene Wege gegangen sind. Wir glauben, dass der Herr am Ende alles begradigt haben wird. Aber was ich sagen wollte, ist Folgendes. Geschwister Kupfer machen einen kleinen Spaziergang in aller Frühe in die Weinberge bei Heilbronn. Und siehe da, eine Dame führt ihren Dackel aus. Und es kam ein kleines Gespräch zustande. Und die Dame sagte, dieser Hund wird im Himmel sein. Und so schlagfertig wie Bruder Kupfer ist, er fragte direkt, und Sie? Und Sie? Ihr wisst schon, ja, da war die Frau besorgt darum, dass der Dackel mit Athanasius und mehr alten Heiligen der römischen Kirche da sein mögen, dass sie mit denen da, und wer war der Prediger, wo die Vögel zugehört haben? Herr Bonifatius, der Dackel wird mit Bonifatius und mit allen da oben sein. Und dann natürlich schon die berechtigte Frage, und Sie? Aber als es dann zum Gespräch und zur Sache kommen sollte, hat sie die Beine gemacht und ward nicht mehr gesehen. Ihr Lieben, Gott will uns gebrauchen. Er will uns aber auch den Verstand zurechtsetzen. Tiere hin, wo sie hingehören, sie haben alle ihren Platz. Und wir lesen sogar in Römer Kapitel 8, dass die ganze Schöpfung seufzt und auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wartet. Denn sie ist mit in das Verderben gerissen worden, mit dem Menschen, der ins Verderben gerissen wurde. Und dann wird ja auch die ganze Schöpfung Anteil haben an der herrlichen Befreiung, die Gott schenken wird. Dann wird Löwe und Lamm miteinander weiden. Der Ochs und alles wird zusammen sein mit der Bärin. Ihr könnt's ja in der Heiligen Schrift nachlesen. Da wird am Loch der Otter gespielt und keine Gefahr mehr. Satan wird gebunden sein auf 1000 Jahre und alles wird in Frieden und Ruhe hier auf Erden zugehen. Aber der Gedanke müsste schnell zu Ende geführt werden. Gott hat es einfach so gefügt, weil er ewig ist, muss die Menschen eine ewige Bestimmung zuteil werden, um überhaupt einen Anteil an dem zu haben, was er für die Ewigkeit vorhat. Und deshalb müssen wir uns bekehren, zu ihm hinwenden. Deshalb kommt der Geist Gottes über uns. Reue und Buße finden statt. Eine echte Bekehrung, die zur Wiedergeburt und zur Erneuerung bis hin zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist führt, dass wir so göttliches Leben in uns tragen, verewigt worden sind als Söhne und Töchter Gottes. Menschen, die das ewige Leben nicht in sich aufnehmen, werden somit keine ewige Bestimmung haben könnten. Wer könnte mir sagen, was ein Mensch ohne Gott in alle Ewigkeit tun sollte? Welch einen Sinn soll sein Leben und er selber haben? Überhaupt keine. Und das gibt es auch nicht. Menschen, die ewig leben werden, haben das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Nach dem Wort der Schrift, wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Ist vom Tode in das Leben hinübergegangen. Und auch die Schriftstelle aus dem Johannesbrief. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Mögen diese Worte uns allen zu Herzen gehen. Trauen wir nicht um diejenigen, die nicht wollen. Gott zwingt keinen. Aber haben wir Liebe Gottes in unserem Herzen und den Glauben, dass der Herr noch viele herausrufen, retten und selig machen wird. Was wünschten wir mehr, als dass noch einige Millionen zum Herrn gebracht würden. Wenn Gott sich doch selber den Zehnten geben würde von der Menschheit, das wäre eigentlich eine sehr schöne Sache. Das wäre schon eine Schar, mit der er und wir uns sehen lassen könnten. Er allein weiß es, wie viele es sein werden. Aber selbst das Wort, das an Abraham gerichtet wurde, lässt uns doch ahnen, dass es nicht nur ein paar hundert oder ein paar tausend sein werden, sondern so unzählbar wie die Sterne des Himmels und der Sand am Meer, so unzählbar wird deine Nachkommenschaft sein. Ich habe es oft genug gesagt, der Kreuzestod unseres geliebten Herrn und Erlösers auf Golgatha wird sich gelohnt haben. Er sagte, wenn ich erhöht sein werde von der Erde, werde ich alle zerstreuten Gotteskinder zu mir ziehen. Er zieht noch heute, er ruft noch heute, er möchte und wird alle begnadigen, die zu ihm kommen. Lasst uns einige Schriftstellen lesen, eben auch mit Hinblick auf das Thema, das wir ja immer wieder neu behandeln, das Thema der Endzeit, das Thema einer göttlichen Sendung und Berufung. Und wir wissen, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist nicht die Privatangelegenheit eines Predigers, eines Evangelisten oder einer Gemeinde selbst als Organisation. Die Sache mit der Gemeinde ist keine Privatsache irgendeines Menschen. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wenn der Herr in diese Gemeinde verschiedene Dienste gesetzt hat, dann wollen wir sie respektieren und den Segen, den er dadurch seine Gemeinde zukommen lässt, dankbar von Herzen aufnehmen. Ich möchte aus dem Johannesevangelium, dem 13. Kapitel, Vers 20 lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wir haben es im Alten Testament mit Propheten zu tun, die der Herr gesandt hat. Wir haben im Neuen Testament die Verheißung, dass er senden würde. Lukas Kapitel 11, Vers 49 steht, darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden, von denen sie einige töten und verfolgen werden und so weiter. Ich will. Die meisten Gläubigen in den verschiedenen Kreisen und Gemeinschaften begehen einen sehr schlimmen Denkfehler. Ihnen wird Gottes Wort zum Verhängnis, weil sie zu einem Thema nicht alle Bibelstellen nehmen, die dazu gehören. Wer zum Beispiel hört, dass Gott in unserer Generation einen Propheten sandte, dann lassen Sie es noch stehen. Denn es gibt ja einige, die sich selber als Propheten dünken. Wenn man dann aber den Namen des Gottesmannes nennt, dann zeigen die einen die kalte Schulter, die anderen bringen ihre Argumente, jeder auf seine Art. Und alles nur oder basiert hauptsächlich darauf, dass sie Hebräer Kapitel 1, Vers 1 nicht recht verstehen. Und in diesem Text ist in der Tat nicht von der neutestamentlichen Epoche die Rede, sondern von dem, was Gott vor Zeiten getan hat. Ich möchte es lesen. Hebräer Kapitel 1 von Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Propheten geredet hat, zu den Vätern geredet hat, in den oder durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn. Merkt ihr die Formulierung? Nachdem Gott vor Zeiten, also während der Spanne des Alten Testaments, bis auf den Propheten Malachi, der 400 Jahre vor Christus lebte, Gott hat vor Zeiten auf mannigfaltige Weise durch die Propheten geredet und gab dann die Antwort in Jesus Christus, unserem Herrn, dem Sohne Gottes. Aber genauso sind ja für die neutestamentliche Zeitspanne die Dienste für die Gemeinde angeordnet worden. 1. Korinther 12, 28, Epheser Kapitel 4, Vers 11, und die vielen Stellen, die es behandeln und bezeugen, bis hin zu der herrlichen Stille in den Epheserbriefen, wo Paulus klar und deutlich neutestamentliche Apostel und Propheten anspricht und meint, Epheser Kapitel 3, Vers 4 und 5. Daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Gelobt sei der Name des Herrn. Nicht schon vor Hunderten von Jahren, sondern wie es jetzt, also gegenwärtig, nicht schon im Alten Testament, sondern jetzt im Neuen Testament, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Ich habe mit Absicht von dem gesprochen, dass der Herr sich sichtbar einigen offenbart hat und dann auch nach der Auferstehung im Neuen Testament bezeugt es Paulus in 1. Korinther 15, wie vielen der Herr als der Auferstandene erschienen ist. Also nicht nur eine Handvoll oder den Zwölfen, sondern mehr als 500 Brüdern auf einmal. Und dann sagt er, zum Schluss ist er auch mir erschienen. Ihr könnt es nachlesen in 1. Korinther 15, Vers 8. Zu allerletzt aber ist er gleichsam als einer unzeitigen Geburt auch mir erschienen. Wir glauben dem Zeugnis derer, die gewürdigt waren, Augen und Ohren Zeugen dessen zu werden, was Gott auf Erden tat. Ich glaube dem Zeugnis der beiden, die auf dem Wege nach Emmaus gingen und über das miteinander redeten, was damals geschehen war, und auch, dass der Herr mit ihnen sprach und sie segnete und ihnen das Verständnis für die Schrift öffnete. Wenn wir aber zu dem ganzen Thema nun mit wahrhaftigem Herzen bezeugen, dass es auch in unserer Generation einen wirklich demütigen Gottesmann gab, dann predigen wir ihn doch nicht. Dann stellen wir ihn nicht in den Mittelpunkt des Geschehens oder der Verkündigung. Dann geben wir Gott nur die Ehre und sind dankbar, dass er sich als lebendig bezeugt hat. Ich weiß nicht, ob ich euch je die Predigt übersetzt habe, in der Bruder Brenhem einige seiner direkten Erlebnisse mit dem Herrn schildert. Ich habe in der letzten Broschüre, die ihr sicher bekommen habt, falls nicht, werden noch Exemplare auf dem Büchertisch zur Verfügung sein. Ich habe einiges darin erwähnt, aber sehr vieles nicht. Als ich über das, was der Herr so getan hat, nachdachte, fiel mir doch ein, in welch einer Weise der Herr sich tatsächlich in leiblicher Gestalt, diesmal nicht in der Wolken- und Feuersäule, sondern in leiblicher Gestalt in einem Kornfeld befand. Der Wind wehte, Bruder Brenhem sah ihn und er schaute seitwärts. Und als Bruder Brenhem dann den Namen Jesus über die Lippen brachte, schaute der Herr ihn an, wandte sich ihm zu und hat ihm seine beiden Hände, seine Arme entgegengestreckt und sah ihn an. Und Bruder Brenhem erzählt das so noch mit innerer Ergriffenheit und sagt, er fiel dann einfach hin vor Überwältigung aus diesem Erlebnis heraus. Und dann sagte er, es gibt niemanden, auch den besten Kunstmaler, der die Gesichtszüge des Herrn irgendwie nachzeichnen könnte. Ein Gesicht, als würde die ganze Welt vor ihm stillstehen und wiederum die Züge der vollkommenen Liebe, als würde er alle in seine Arme schließen wollen. Ich glaube das. Als nämlich der Engel des Herrn, der ja auch einige Male zu Bruder Brenhem kam, einmal in einem Hotelzimmer. Und das ist immer das Schöne, dass dieser Gottesmann genau sagen kann, wann es geschah, in welchem Zusammenhang, in welcher Stadt, ob im Freien, ob zu Hause und so weiter. Das ist immer das Schöne. Und wenn man es dann einige Male gehört hat, auf verschiedenen Tonbändern, immer der gleiche Bericht. Aber der Engel des Herrn ist tatsächlich immer wieder erschienen. Wenn es ganz besondere Dinge zu sagen gab Von Gott aus sprach er zu ihm. Und dann machte Bruder Brenhem das Statement: Am Tage des Gerichts werdet ihr sehen, dass der Engel des Herrn nicht zwei Fuß von mir entfernt stehen wird. Ihr wisst ja, wenn ein Mann Gottes von dieser Größe und Rangordnung gesandt wird, dann haben wir es nicht mehr mit dem Mann zu tun, sondern mit Gott, der ihn gerufen, der ihn ausgerüstet, der ihn gesandt hat. Ihr, die ihr hier in Zürich im Hallenstadion wart, ihr, die in Römme wart, ihr, die ihr in Karlsruhe wart, was habt ihr gesehen? Jeder Übersetzer, ganz gleich wo in der ganzen Welt, stand immer zur Linken, Bruder Brennings. Kein einziges Mal hat er gestattet, dass der Übersetzer zu seiner Rechten stehen würde. Er wusste, sofern der Heilungsgottesdienst beginnt. Wenn ihr den Film aus Washington seht, dann sagt er, ich warte auf etwas. Erinnert ihr euch daran? Ich warte auf den Engel des Herrn. Und plötzlich sieht man's physisch an ihm, das, was geschehen ist oder war. Und dann sagt er, jetzt ist er hier auf dieser Plattform. Er stand direkt neben ihm. Und jeder weiß, was der englische Begriff zwei Fuß bedeutet. Ein Fuß hat 12 Zoll. Und ihr könnt schon ausrechnen, ein Fuß ist so lang. Also stand der Engel des Herrn direkt neben ihm und hat ihm das gesagt, was er zu den Gesichten, die er sah, diesem betreffenden Menschen mitzuteilen hatte. Habt ihr das begriffen? Oh ja, es war ein einmaliger Dienst, den kein Mensch nachahmen kann. Da gab's in der Tat, verzeiht, dass ich das so sage, aber eine Evangelistin in der Stadt Jeffersonville. Und diese Dame kam zu Bruder Brenhem und sagte, das, was du kannst, das kann ich auch. Und Bruder Brenhem sagte, bitteschön. Und dann kam, wie er selber sagte, der große Flop. Nein, niemand kann es. Kein Paulus, kein Petrus. Kein Brenhem und niemand, er sei von Gott dazu bestimmt und berufen und gesetzt. Nachahmer brauchen wir nicht. Natürlich gibt's die, die muss es geben, auf dass die Schrift erfüllt werde, wie Jannes und Jambres damals dem Propheten Mose Widerstand leisteten, indem sie dieselben Dinge zu tun versuchten, ebenso wird es in den letzten Tagen sein, dass Männer und Frauen, ja überhaupt Menschen mit zerrütteten Sinnen, sich auf gleiche Weise gebärden würden. Aber eine Nachahmung, das versteht jeder, ist doch kein Original. Auf jede Nachahmung können wir verzichten. Wir brauchen das göttliche Original und wir haben es aus Gnaden bekommen und sind dem Herrn dankbar dafür. Wenn wir glauben, dass der Herr sich einem Jakob, einem Isaak, einem Abraham, einem Mose, einem Manoah, dass er sich immer wieder offenbarte und dann auch im Neuen Testament, es stimmt uns froh zu wissen, dass der Auferstandene sich offenbart. Hat er es nicht gesagt? Die Welt sieht mich nicht mehr, nur noch eine kleine Weile und sie sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Jesus Christus derselbe. Er ist immer noch der Auferstandene. Er ist nicht an Zeit und Ort gebunden. Er kann heute durch unsere Reihen gehen. Er kann heute zu uns sprechen. Er kann heute segnen. Er kann heute retten. Er kann heute heilen. Ja, jetzt frage ich euch, wenn er das heute in unserer Mitte tun kann, wo ist er dann? Dann ist er heute in unserer Mitte. Denn wenn er nicht in unserer Mitte wäre, könnte er das alles doch gar nicht tun. Wenn er nicht gegenwärtig gewesen wäre, als du und ich Gottes Wort hörten, um uns zu retten, dann wären wir heute noch verloren. Stimmt's oder nicht? Er muss doch gegenwärtig sein, um das tun zu können, was er verheißen hat. Oh, dass es uns gelingen würde, durch die Gnade Gottes an die direkte Gegenwart des Herrn zu glauben. Auch dann, wenn wir ihn nicht sehen, denn das hat er gesagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind diejenigen, die nicht sehen und doch glauben. Ihr wisst ja, Thomas war ein Mann, der auf Nummer sicher gehen wollte. Es genügte ihm nicht, was andere sagten. Ich nenne ihn nicht ungläubig. Ich nenne ihn sehr vernünftig. Er wollte seinem eigenen Zeugnis doch die gewisse Dynamik mitgeben. Die haben ihn gesehen. Ich möchte ihn auch sehen. Ich glaube nicht nur, weil Sie es sagen, Sie haben es erlebt, ich möchte es auch erleben. Geht es uns nicht auch so? Wenn wir das Zeugnis anderer hören, dann erst kommt doch in uns richtig das Verlangen auf, auch ein Erlebnis mit dem Herrn zu machen. Wenn ein anderer dir sagt, das und das habe ich erlebt. Ja, was geschieht dann? Dann kommt doch kein Neid und keine Eifersucht auf, dann kommt ein Verlangen auf. Ach, Herr, das möchte ich auch erleben. Das möchte ich auch haben. Segne mich in gleicher Weise. So war es damals mit Thomas. Der Herr hat sich ihm offenbart. Sollte sich der Herr nicht uns allen, und wenn's im Geiste ist, offenbaren. Ich glaube, er hat es schon getan. Und wird es verstärkt tun. Wir können mit mehr rechnen für die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist noch lange nicht alles, was der Herr zu tun vorhat. Im Johannesevangelium steht ja das bekannte Wort im 20. Kapitel, Vers 21, ist oft gelesen worden. Nach diesen, ja vielleicht, Johannes Kapitel 20, Vers 21. Dann sagte er nochmals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es geht einfach darum, dass wir in diesen Tagen das volle Evangelium verkündigen. Und zum vollen Evangelium gehört jede Verheißung, die Gott uns in seinem Worte geschenkt hat. Auch diejenige, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ihr, der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Am Freitagabend hatten wir die Versammlung in Nürnberg und ich weiß nicht, wie es kam. Ich ging ohne jede Bibelstelle nach vorne und die Bibelstellen wurden gezählt und wir haben in 2 Stunden und 20 Minuten 74 Bibelstellen vorgelesen und den Menschen gezeigt, was Gott alles gesagt hat. Und diejenigen, die dabei waren, haben einfach gesagt, das war eine außergewöhnliche Sache, die Gott uns hier an dem Abend gegeben hatte. Ihr Lieben, das Wort Gottes ist voll. Es sind nicht nur 2, 3 Stellen, die wir irgendwie krampfhaft suchen müssten und dann vielleicht noch passend machen. Nein, die ganze Bibel ist voll und es kann von Thema zu Thema, von Sache zu Sache gehen. Und wir brauchen gar nicht zu suchen, die Bibel aufzuschlagen genügt und dann den entsprechenden Text zu lesen. Und wir sind wirklich dankbar dafür, dass wir die Zeit, in der wir leben, erkennen durften, die göttliche Botschaft, nichts Neues, das Alte wurde neu auf den Leuchter gestellt. Und das Schöne ist, dass alle, die vom Herrn gesandt werden, sagen können, was er selber gesagt hat. Im Johannesevangelium, im 7. Kapitel, Johannes Kapitel 7 von Vers 16, hier steht, da antwortete ihnen Jesus mit den Worten, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst aus rede. Wer von sich selbst aus redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und bei dem findet sich keine Ungerechtigkeit. Die Lehre des Paulus war die Lehre Christi. Die Lehre Christi war die Lehre Gottes. Und wenn Johannes schreibt, wer diese Lehre nicht mitbringt, den nimmt gar nicht auf, so wusste er doch, dass wenn es nicht die göttliche Lehre ist, dann ist es Zeitverschwendung, überhaupt zuzuhören, was da gesprochen wird. Und um göttliche Lehre vortragen zu können, muss man selber von Gott belehrt worden sein und zu den Füßen Jesu gesessen haben und wie Paulus sagen können, ich habe das Evangelium nicht nach Menschenart verkündigt und nicht von einem Menschen empfangen, noch im Unterricht gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi erhalten. So haben es die Propheten im Alten Testament durch Offenbarung bekommen, die Apostel im Neuen Testament. Und deshalb waren sie sich absolut sicher, dass es stimmt, dass es nicht Menschen, sondern Gottes Wort ist. Und dasselbe trifft auf unseren geliebten Bruder Brenim zu. Seid nicht böse, wenn ich diesen Namen einige Male nenne. Wie oft wird Billy Graham genannt in den verschiedensten Kirchen und Freikirchen? Kein Mensch sagt ein Wort. Und wenn Oral Roberts gefeiert wird, dann regt sich kein Mensch auf. Und dann könnte man eine ganze Liste von sogenannten großen Persönlichkeiten vortragen und kein Mensch nimmt Anstoß. Im Gegenteil, sie nicken, wer den Hut auf hat, zieht ihn eben und meinen, die Sache ist ja schön. So schön ist sie nämlich gar nicht, wie es den Leuten vorkommt. Schön ist sie erst dann und richtig, wenn ein Mann von Gott gesandt mit der göttlichen Botschaft aufgrund göttlicher Berufung und Sendung das Wort durch Offenbarung der Gemeinde bringen kann, dass das so spricht der Herr wieder Eingang findet, der, dass ihm die Tür geöffnet wird. Die großen Programme haben keinen Platz. Und wie ich vorhin sagte, die Sache mit der Gemeinde des Herrn, unseres Gottes, ist nicht die Privatsache eines Evangelisten. Habt ihr das begriffen? Es ist nicht die Privatsache einer Organisation. Jesus sagte, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und er hat verheißen, dass er in diese Gemeinde Apostel und Propheten und die Dienste setzen würde. Es sind von Gott gesetzte Dienste zur Auferbauung des Leibes Jesu Christi, ohne die es keine Vollendung geben kann. Das könnt ihr nachlesen. Es steht in Epheser Kapitel 4, im Übrigen ganz herrlich im Zusammenhang mit der Himmelfahrt unseres Herrn, die wir jetzt gerade am Donnerstag bewusst gefeiert oder uns daran erinnert haben. Unser Herr ist ja gen Himmel gefahren. Er wird wiederkommen und uns zu sich nehmen. Lasst mich diese Verse aus Epheser Kapitel 4 lesen, und zwar von Vers 7. Eigentlich müsste man schon Vers 5 mitlesen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maße verliehen worden, wie Christus sie ihm zugeteilt hat. Daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben verliehen. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass er auch in die niedrigen Örter der Erde hinabgestiegen ist? Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Und eben dieser ist es auch, der die einen zu Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehren. Und jetzt kommt der Grund, weshalb. Um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Habt ihr gemerkt, wenn Gott einen Dienst schenkt, einen Dienst für die universelle Gemeinde, für die Gesamtgemeinde, dann soll dieser Dienst zur Auferbauung aller Glieder dienen, die dann ebenfalls in den Dienst gestellt werden. Haben wir den Teil begriffen? Um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes. Es genügt uns nicht, dass wir dem Herrn danken für Bruder Paulus und Bruder Petrus und Bruder Jakobus und wer sie alle waren. Sie hatten einen Dienst und dieser Dienst wurde zum Segen für die ganze Gemeinde. Alle haben davon profitiert, alle wurden in die Segnungen Gottes mit eingeschlossen. Genauso muss es jetzt sein. Es genügt nicht, dass wir den Dienst bewundern, dem Herrn dafür danken. Jetzt muss uns durch diesen Dienst gedient werden, damit wir als Gemeinde, ich lese es noch einmal, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes. Ich frage euch, konnte Paulus in allen Gemeinden sein? Konnte Petrus in allen Gemeinden sein? Könnte irgendein Mann Gottes überall sein? Nein, das geht gar nicht. Aber der Dienst, den Gott einem Manne schenkt, ist für alle Heiligen, dass sie tüchtig gemacht werden, für den Gemeindedienst, den Gott durch sie ausüben möchte. Die Bewunderung, was Gott durch einen getan hat, genügt nicht. Und das Setzen, wie damals die Leute sich gesetzt hatten auf den Lehrstuhl Moses, wie der Herr sagte, die Schriftgelehrten haben sich auf den Lehrstuhl Moses gesetzt. Das genügt auch nicht, dass sich jetzt Menschen auf den Lehrstuhl Brenhems setzen. Das genügt nicht. Erst dann, geliebte Geschwister, Brüder und Schwestern, Freunde, erst dann, wenn wir als Gemeinde tüchtig gemacht wurden für die Ausübung des Gemeindedienstes, der uns übertragen wurde, erst dann sind wir in den vollen Besitz der Segnungen gekommen, die Gott uns durch den Dienst geschenkt hat. Habt ihr es begriffen? Ich meine, das war ein bisschen schwach mit dem Echo. Ich weiß, dass ein langer Satz schwer verständlich ist, aber die Heilige Schrift sagt es deutlich. Die Dienste werden aufgezählt und danach heißt es, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Auferbauung des Leibes Jesu Christi. Möge der von Gott gegebene Dienst uns allen zum Segen gereichen. Und möge die Gemeinde dadurch ihre eigene Wiederherstellung, Wiedererstattung erleben. Und mögen wir als die Heiligen des Herrn Natürlich dürfen wir uns so bezeichnen. Das Wort heilig bedeutet, von Gott herausgenommen, abgesondert, zu einem ganz bestimmten Zweck geweiht. Und er heiligt uns ja in seiner Wahrheit, die wir aufgenommen haben. Und sein Wort ist die Wahrheit. Der Herr wird eine Gemeinde haben, heilig, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und wer die Bibel wirklich kennt, der weiß, dass geschrieben steht, dass wir ein für allemal schon geheiligt worden sind. Er hat sich für uns geheiligt. Ich könnte die beiden Bibelstellen aus Johannes 17 und auch aus dem Hebräerbrief lesen. Ich lese die aus dem Hebräerbrief, denn hier steht es wirklich sehr überzeugend geschrieben. Hebräer Kapitel 9, uns allen sehr bekannt. Die Hebräerbriefe kann man übrigens immer wieder lesen. Es heißt hier, ich hoffe, die richtige Stelle zu sehen. Manchmal habe ich es mir angezeichnet und dann auch wieder mal nicht. Wer hat sie von euch? Die Stelle ein für allemal geheiligt worden. Na, seid ihr auch so gute Bibelleser? Bitte? Ja, das ist aber nicht genau, die ich lesen wollte. Da steht's auch, dass er außerhalb des Lagers, ja, ging, um uns zu heiligen. Aber ich meine jetzt den bestimmten Vers, wo geschrieben steht, dass hier ist er ja schon, natürlich, Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10, Vers 10. Hebräer 10, Vers 10. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Darbringung des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheilt. Schaut, die Erlösung ist ein von Gott vollbrachtes Werk. Wir sind erlöst, uns ist vergeben worden. Wir müssen aber diese Dinge, die Gott uns geschenkt und bereitgestellt hat, aufnehmen, um es als persönliches Erlebnis erfahren zu haben. Kommen wir zu dem Wort zurück. Ein von Gott gesetzter Dienst ist dazu da, um die Heiligen zur Ausübung des Gemeindedienstes tüchtig zu machen. Möge der Herr uns alle, die wir gewürdigt wurden, das Wort zu hören, möge er uns wirklich tüchtig machen, dass wir den Teil, der uns übertragen und auferlegt wurde, dass wir ihn ebenso wahrnehmen würden, wie Männer ihren Dienst wahrgenommen haben, die von Gott gesandt wurden. Könnt ihr glauben, dass Gott noch eine Sendung für uns als Gemeinde hat? Gott hat noch eine Sendung für uns als Gemeinde. Und wenn wir Glieder an seinem Leibe sind, dann sollen wir tüchtig gemacht werden, um dann in dem gleichen Geiste, in derselben Kraft, den Dienst auszuführen, den der Herr den einzelnen Gliedern übertragen hat. Ich glaube, es ist in Römer 12 davon die Rede, dass diese Dienste entsprechend ausgeführt werden. Römer Kapitel 12 von Vers 3. So fordere ich denn Kraft der mir verliehenen Gnade einen jeden von euch auf, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern eine besonnene Selbstschätzung auf sie bedacht zu sein, nach dem Maß des Glaubens, das Gott einem jeden zugeteilt hat. Denn wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, die Glieder aber nicht alle denselben Dienst verrichten, so bilden auch wir, trotz unserer Vielheit, einen einzigen Leib in Christus. Im Verhältnis zueinander aber sind wir Glieder, doch so, dass wir Gnadengaben besitzen, die nach der uns verliehenen Gnade verschieden sind. Wer also die Gabe prophetische Rede besitzt, bleibe in Übereinstimmung mit dem Maß des Glaubens, wem die Gabe des Gemeindedienstes zuteil geworden ist, der betätige sie durch Dienstleistungen. Wer Lehrgabe besitzt, verwende sie als Lehrer. Hat jemand die Gabe des Ermahnens, so betätige er sich im Ermahnen. Wer Mildtätigkeit übt, tue es in Einfalt. Wer zu den Vorstehern gehört, zeige rechten Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freudigkeit. Wir könnten auch zu diesem Thema einige Bibelstellen vorlesen. Der Leib des Herrn besteht aus vielen Gliedern. Und wenn Gott ein Glied nimmt und es besonders ehrt und zum Segen setzt, dann freut sich der ganze Leib darüber, weil wir ja Glieder desselben Leibes sind. Und was mit der Hand geschieht, darüber freut sich doch der ganze Leib. Was das Auge sieht, kommt dem ganzen Leibe zugute. Was immer geschieht im Leibe, das geschieht ja von Gott aus für die Gesamtgemeinde, die ja seinen Leib bildet. Fassen wir es für heute zusammen. Wir leben in den letzten Tagen, am Ende der Endzeit. Wir sehen, was sich politisch tut, was sich wirtschaftlich tut, was auf religiösem Gebiet geschieht. Wir sehen das alles. Jetzt steigt in uns ein großes Verlangen auf. Und zwar dieser Ruf noch einmal. Noch einmal, o Herr, bewege noch einmal Himmel und Erde. Können wir ganz zufrieden sein, wenn wir all die anderen Dinge in ihrer schnellen Entwicklung sehen? Können wir damit zufrieden sein, dass wir sagen, hier ist die Schrift erfüllt, hier ist sie erfüllt? Richtig jauchzen und jubeln werden wir erst dann, wenn wir sagen können, nun sind auch die Verheißungen in unserer Mitte erfüllt worden und Gott hat sich uns offenbart. Natürlich freuen wir uns, weil wir an all den Dingen erkennen, dass die Zeit nicht nur nahe, sondern sehr nahe gerückt ist. Aber andererseits sollen wir wirklich die Lektion von heute mitnehmen. Gott sendet seine Knechte. Und wenn wir jetzt Bezug nehmen dürfen auf den außergewöhnlichen Dienst in unserer Generation, dann hat Gott einen großen Propheten gesandt. Nicht, dass wir uns darüber freuen, auch das. Nicht, dass wir bewundern, was Gott getan hat, auch das. Aber dass wir erkennen, welch einen Sinn und Zweck dieser Dienst für die Gemeinde hatte. Erstens die Herausrufung. Zweitens die Korrektur, die biblische Korrektur, dass lehrmäßig alles Falsche, aller alte Sauerteig hinausgetan wird und dass der Herr wieder zu Wort kommt und zu seinem Recht. Also Herausrufung, Belehrung, Zurechtbringung und dann natürlich die gesamte Zubereitung bis hin zu dem Punkt, dass wir alle vom Herrn gesegnet und gebraucht werden. Wir sprachen auf der gemeinsamen Fahrt hierher auch über den Spätregen, der kommen sollte, über das geistliche Wachstum. Und ich habe einfach so darüber nachgedacht, wo und wann kommt wirkliches Wachstum? Wenn der Regen fällt und die Sonne dann herunterstrahlt, dann können wir fast das Gras wachsen sehen und hören und auch alles andere. Wir mühen uns manchmal ab, fragen uns über unser geistliches Wachstum. Ich sage euch, Gott kann es über Nacht schenken. Seid nicht betrübt und nicht verzerrt. Das richtige Wachstum, das kommt nach einem ganz kräftigen Regen. Und Gott hat uns den Spätregen verheißen. Gott hat die Wiedererstattung verheißen. Die Gemeinde wird nicht ein Objekt des Lachens sein, sondern Gott wird sich noch darin offenbaren. Wir werden nicht zum Spott gereichen, sondern zum Segen all denen, die noch herausgerufen werden. Und wenn wir den Dienst, den Gott gegeben hat, ganz auf und annehmen, dann wird uns der Herr auch das, was damit verbunden ist, wozu der Dienst eigentlich sein sollte, Sinn und Zweck, wird dann in der Gesamtgemeinde offenbar werden. Und wir können aus Überzeugung sagen, die Lehre eines Paulus war die Lehre Christi. Und die Lehre Christi war die Lehre Gottes. Die Lehre eines Bruder Brennhams und seine Botschaft war die Botschaft Christi, ist die Botschaft Gottes. Die haben wir voll und ganz angenommen. Eine andere Botschaft gibt es nicht. Johannes schreibt in seinem ersten Kapitel, was von Anfang war, was wir gesehen, gehört und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das verkündigen wir euch. Und was am Anfang war, das muss am Ende sein. Ich kann nicht anders. Ich rechne damit, dass das Ende noch herrlicher sein wird, als der Anfang war. Damals nur begrenzt eben in Jerusalem und jetzt weltweit. Unter dem Volke Gottes zum letzten Mal wird Gott sich offenbaren. Und seine Offenbarungsstätte ist die Gemeinde, die als Grundfeste und Säule der Wahrheit ihre Existenzberechtigung hier auf dieser Erde hat. Wo soll Gott sich offenbaren? In all den Lügengebäuden, wo menschliche Lehren und Deutungen überhand genommen haben? Gott will seinen Tempel reinigen, er will alles ordnen und dann wird er diesen Tempel, welches seine Gemeinde ist, mit seiner Herrlichkeit erfüllen, mit neuem, mächtigem Leben und ausrüsten mit seiner Kraft, mit Kraft aus der Höhe. Freut euch doch schon darauf, so wie sich doch jetzt alles andere erfüllt. Ich möchte zum Schluss noch Folgendes sagen. Ein Bruder in Salzburg fragte mich gestern danach, warum ich nicht noch erwähnt hatte, was Bruder Brennhem sah, dass nämlich ganz zum Schluss, wenn der Druck auf die Gemeinde ausgeübt werden würde, dass dann eben unter den Gläubigen diese gewaltigen Wunder geschehen würden, eben dass auch fehlende Hände und Füße und was alles auf einen Schlag da sein würde. Und sicherlich kann das erwähnt werden. Und wir rechnen damit. In der letzten Phase wird der Herr sich offenbaren. Lasst uns im Glauben, in Treue und in Geduld dem Herrn dienen, füreinander beten, einander lieben und wissen, wir sind jetzt Träger der Verheißungen. Und dann werden uns die Verheißungen hindurchtragen. Dann werden wir sie vor unseren Augen erfüllt sehen. Wie oft haben wir es gesagt? Zuerst stand ja Jesaja 40, Vers 3 geschrieben. Über 800 Jahre. Malachi 3, Vers 1 stand geschrieben. Über 400 Jahre. Plötzlich war das geschriebene Wort, das vorher Verheißung war, eine Stimme ruft in der Wüste, und das, siehe, ich sende meinen Engel vor mir her. Es waren Verheißungen, standen geschrieben. Plötzlich waren diese Verheißungen Realität, standen auf gesunden Beinen. Und siehe da, Schrift erfüllte sich vor den Augen der Menschen. Christus als das Fleisch gewordene Wort, Erfüllung der biblischen Prophetie. Die Gemeinde ist ein Bestandteil Jesu Christi. Aus Gott geboren, Söhne und Töchter Gottes. Wir sind nicht auf verlorenem Posten. Wir mögen jetzt verlassen, wir mögen einsam, verachtet sein, aber danken wir Gott, dass wir zu der kleinen Herde gehören dürfen. Und es ist heute noch des Vaters Wohlgefallen, der kleinen Herde das Reich zu geben. Und so, wie wir nun die Gnade hatten, den von Gott gesetzten und gesandten Dienst aufzunehmen. So glaube ich, dass es nicht alle anderen sein werden, die Gott gnädig heimsuchen wird, die das, was er schon getan hat, mit Füßen treten, sondern da, wo heilige Ehrfurcht, göttlicher Respekt vor seinen Entscheidungen, seiner Berufung, seiner Sendung, vor seinem Wort, vor allem, was Gott tut, da, wo diese von Gott gegebenen und gesandten Dinge aufgenommen und geglaubt werden, da wird Gott seine Gemeinde bauen und dann wird er durch den gegebenen Dienst die Heiligen tüchtig machen, dass auch sie ihren Dienst ausüben können. Und dieser Dienst wird zum Segen gereichen für alle, die noch gerufen und zubereitet werden sollen. Sind wir dem Herrn sehr dankbar, der sich in unserer Generation lebendig offenbart hat. Er ist wirklich herabgekommen. Das ist nicht seine Wiederkunft. Seine Wiederkunft wird leibhaftig sein und wir alle werden ihn dann ja sehen. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen und wir werden dann ja mitverwandelt und hinaufgenommen werden. Auf das Thema brauchen wir hier nicht näher einzugehen. Aber am letzten Sonntag in London hatte ich wieder ein Gespräch. Es gibt eben doch Menschen, die das, was gepredigt wurde, nicht einordnen können. Ich wurde wieder gefragt, ob ich denn nicht glaube, dass der Herr schon gekommen ist. Ich sagte, Bruder, solange ich auf Erden bin, ist der Herr noch nicht gekommen. Wenn er kommt, dann gehe ich. Und ja, so prompt darf man das sagen. Wenn er kommt, dann gehen wir alle. Dann kommt er nicht, um hier in Zürich guten Tag zu sagen. Die Heilige Schrift sagt, er kommt mit dem Geschrei oder mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Erzengels. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, verwandelt werden. Und dann werden wir gemeinsam hinaufgenommen werden, um bei dem Herrn zu sein, alle Zeit. Möge Gott uns durch sein Wort segnen, uns gestärkt haben, neuen Mut geschenkt haben, dass wir wissen, wie ich schon zu Anfang sagte, er, der begonnen hat, wird vollenden. Und teures Herz, sollte er in dir noch nicht begonnen haben, so möge es heute, möge es jetzt geschehen. Möge jetzt der Anfang gemacht werden. Sag einfach ganz stille, gehe nicht an mir vorüber. Höre meines Herzens Schrei. Dann du anderen Gnad erzeigest, gehe nicht an mir vorbei. Nur da, wo er begonnen hat, wird er auch vollenden. Sei dessen sicher, dass er begonnen hat. Und er schenkt ja beides, das Wollen und das Vollbringen. Heute möchte er es all denen schenken, die es noch nicht haben, und die es bereits haben, denen möchte er sagen, ich habe begonnen, ich wirke weiter und werde vollenden auf den Tag meiner Wiederkunft. Unser Herr kommt, Maranatha, gelobt, gepriesen und geehrt, sei sein heiliger Name für sein Wort, für die Gnade, für die Erlösung, für das Vorrecht, jetzt leben zu dürfen, jetzt, wo Gott Heilsgeschichte macht. Jetzt dürfen wir leben und Anteil haben an dem, was er tut. Wenn ihr es glaubt, dass er uns für den letzten Dienst der Gemeinde, wie wir es gelesen haben, ausrüsten wird, dann sagt ruhig einmal Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Wir neigen die Häupter, schließen die Augen, verharren im stillen Gebet und im Glauben vor Gott, dem Herrn, der zu uns gesprochen hat. Er ruft, willst du Ja sagen? Willst du kommen? Jesus ruft freundlich Verlorene nach Haus. Teures Herz, ohne ihn hast du keine Zukunft. Schnell vergehen Tage, Monate und Jahre. Schnell vergeht die Zeit, dann kommt die Ewigkeit. Es sei denn, Gott legt ewigen Sinn und Zweck in unsere Seele. Sonst geht in Erfüllung, was geschrieben steht im Propheten Hesekiel. Jede Seele, die sündigt, soll sterben. Und alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. Aus diesem Tode kann nur der erretten, der selbst das Leben ist, der ins Fleisch kam und den Stachel des Todes herausgezogen und ewiges, unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Ohne Golgatha kein ewiges Leben. Der Ewige kam ins Zeitliche, um uns, die wir zeitlich sind, das ewige Leben zu schenken. Annehmen muss es jeder selbst. Tut es jetzt. Alle Häupter sind gebeugt, alle Augen geschlossen, die Herzen aufgetan. Sollte jemand hier sein, der in dies Gebet mit einbezogen werden möchte, heb kurz die Hand und tut sie wieder runter. Ist jemand hier? Gott segne dich, junger Mann. Gott segne dich, Gott segne dich. Gott segne hier. Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne. Gelobt sei der Name des Herrn. Gott ruft, Gott rettet. Der Herr ist gegenwärtig. Er hat durch sein Wort zu uns gesprochen. Jetzt wirkt er weiter durch den Heiligen Geist. Er zieht, er mahnt. Der Feind sagt später und der Herr sagt jetzt. Der Herr sagt heute, so ihr seine Stimme höret. Verstocket eure Herzen nicht. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir glauben dürfen, alles glauben dürfen, was die Schrift sagt und auch wie sie es sagt. Wir danken dir dafür. Jetzt beten wir für alle, die ihre Hände erhoben hatten. Du kennst ihre Herzen. Du weißt, was sie benötigen. Herr, du hast gerufen, zu dir sind sie gekommen. Dir befehlen wir sie an, dir weihen wir sie für Zeit und Ewigkeit. Nimm du sie an, o Herr. Offenbare dich ihnen, schenke ihnen die Gewissheit, dass ihre Schuld vergeben, ihre Sünde zugedeckt ist, wie wir in Psalm 103 gelesen haben. Du hast die Schuld vergeben, gerettet, vom Verderben erlöst. Wir danken dir dafür. Treuer Herr, möge dein Segen auf ihnen ruhen. Wir bitten auch für alle anderen, die in verschiedenen Lagen, in Nöten, in gewissen Umständen sind, die sie niederdrücken, die sie beschäftigen. Geliebter Herr, tu uns wohl nach deiner großen Barmherzigkeit und offenbare dich selbst mit deiner Kraft. Wir glauben dir und wir danken dir, dass du in unserer Generation einen Mann sandtest, durch den du reden und wirken konntest. Und wir danken dir, dass wir Sinn und Zweck dieser göttlichen Sendung und des damit verbundenen Dienstes erkannt haben, für uns als Gemeinde erkannt haben. Ich bitte dich, o Herr, tröste die Traurigen, ermutige die Verzagten, mach die Schwachen stark und schenke Gnade, dass wir dich durch Glauben ehren und allem Unglauben und jedem Zweifel abgesagt haben möchten. Du bist glaubwürdig, vertrauenswürdig. Wir danken dir von Herzen, dass wir auch jetzt deine Segnungen empfangen und dich erleben durften. Dir sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen.